Servus, herzlich willkommen und Frage an Petra Morsbach. Kann Literatur Lebenshilfe sein?
Ich denke im Prinzip ja. Es kommt darauf an, was für eine Literatur. Literatur ist ein sehr weites Feld. Alles, was geschrieben wird, ist im Grunde Literatur. Und es gibt viele Bücher, die geschrieben werden, um die Autoren selbst zu trösten und die Leser zu trösten durch angenehme Fabeln. Und von denen kann man nichts lernen, weil die das liefern, was der Leser hören will oder die Leserin. Aber es gibt eine etwas ernsthaftere Literatur, die versucht, das Leben zu erfassen, darüber nachzudenken, in größere Tiefen vorzudringen, Dinge zu sagen, die man im Alltag nicht sagen kann, die man sich vielleicht nicht wünscht, aber mit denen man sich befassen muss. Und aus der kann man sehr wohl was lernen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Petra Morsbach. Auf der Suche nach dem richtigen Ton.
Als Schriftstellerin, ja, grüß Gott, herzlich willkommen, Petra Morsbach. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Und Happy Birthday zum Geburtstag am 1. Juni, Ihrem 70.
Danke, Herr Bogdan.
Ist es nun schön oder schlimm, wenn eine 7 davor steht?
Es ist ganz gleichgültig. Die Jahre vergehen, ob es das 70. ist oder das 69. ist für mich kein Unterschied.
Wofür steht denn die 7 in Ihrem Fall? Darüber wollen wir heute reden. In jedem Fall für ein langes, kreatives Leben. Wie hat denn Ihnen die Literatur in Ihrem Leben geholfen, Frau Morsbach?
Ja, sie hat mich sehr früh sehr stark berührt. Ich merkte, dass darin das Geheimnis des Lebens zu finden ist. Also nicht zu lösen, aber zu finden ist. Und das habe ich gemerkt, weil ich schon, also als große Spannung und als großen Ernst und große Verlockung schon als Kind, als Jugendliche, da war mir vieles einfach zu schwer und zu belastend. Da habe ich viele Literatur beiseite geschoben und da musste ich erst selber etwas reifen, um die überhaupt lesen zu können, von Schreiben ganz zu schweigen. Und dann habe ich mich immer wieder damit beschäftigt und es war für mich interessant bis heute.
Und würden Sie denn sagen, Ihre eigene Literatur hat Ihnen auch im Leben geholfen? War Lebenshilfe für Sie das, was Sie selber schreiben?
Es war Verarbeitung, selbstverständlich. Mhm. Und es war eine große Bereicherung, denn ich musste ja sehr viel vorher arbeiten, bevor ich überhaupt was schreiben konnte, musste ich was wissen. Ich habe ja spät angefangen. Mit 19 wollte ich schon gern Schriftstellerin werden, hatte aber einfach nichts zu sagen. Da kam ich aus der Schule. Was soll man da erzählen? Dann habe ich erst eine andere Ausbildung gemacht und 10 Jahre in einem anderen Beruf gearbeitet. Und dann fing ich an zu schreiben, sehr spät. Mit deutlich über 30, mein erstes Buch erschien, als ich 39 war. Das war gleich ein Riesenstoff und allein die Verarbeitung dieses Stoffes war ein Abenteuer für sich. Aber das auch noch in Worte zu fassen, in die richtigen Worte, das war ein weiteres Abenteuer. Und dann erschien natürlich das Buch. Das Buch hat sein eigenes Schicksal. Es gibt Kontakte mit Lesern, man lernt Menschen kennen. Also eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben in allen Stadien.
Ja, und Ihre Werke, Sie haben es schon gesagt, haben auch viele Menschen begeistert und begleitet. Für die, die Ihr Werk noch nicht so gut oder gar nicht kennen, sagen Sie uns mal Wissenswertes über Petra Morsbach.
Naja.
Ja.
Naja, ich bin ein Künstler-Nerd. Ich bin wahnsinnig langweilig.
Also das ist eine gute Voraussetzung für unseren Talk. Bleiben Sie bitte dran, es wird langweilig.
Das Interessanteste sind meine Bücher.
Aber über die reden wir ja auch heute. Und sie untertreiben ehrlich gesagt maßlos. Es ist ja viel passiert. Ich zitiere mal andere. Eine der bedeutendsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur. Auf diese Aussage stößt man immer wieder, wenn man über sie liest. Toll, oder? Oder eine Bürde?
Naja, sagen wir mal, die Literatur ist ein komplexes Geschäft und da gibt es eine große Rezensentenszene, die regelmäßig schreit, jetzt ist der tollste Autor neu entstanden und neu zu uns gekommen, dann verschwindet der sang- und klanglos wieder, das ist das Normalschicksal, also ich bilde mir nichts darauf ein.
Aber gut, viele Preise bekommen, unter anderem den Bayerischen Verdienstorden. Und jetzt war zu lesen, dass die renommierte Mona Zensia, quasi das Literaturarchiv der Stadt München, ihren Vorlass bekommt. Was ein Nachlass ist, das wissen alle. Aber was ist denn ein Vorlass, Frau Morsbach?
Naja, das ist das, was man abgibt, während man noch lebt.
Und was geben Sie da ab?
Viele Akten von meinen früheren Büchern, von meinem früheren Leben, Briefe, Korrespondenz. Ne? Damals noch, ich habe ja angefangen im analogen Zeitalter, war alles noch auf Papier. Und nicht alles, aber einen Teil habe ich gesammelt. Und dann alte Bücher von mir mit Anmerkungen, das interessiert die. Manuskripte sind nicht mehr viele da, weil ich immer alles weggeschmissen habe, wenn das Buch erschien. Filme habe ich gemacht, nur zum Spaß. War aber eine große Freude, dass die sind auch gut dokumentiert, intern. Das war jedes Mal ein Abenteuer und deswegen habe ich es auch gemacht. Damit konnte man überhaupt nichts verdienen. Die habe ich auf eigene Kosten gemacht. Naja, mir wird ganz schlecht, wenn Sie das fragen, weil ich muss das demnächst zusammenstellen und schon ein bisschen kategorisieren. Und das wird sehr viel Arbeit.
Hier ist 1:1 der Talk, heute mit meinem Gast Petra Morsbach, hochgelobte Schriftstellerin. Ja, hat Sie denn in den letzten Tagen irgendwas inspiriert fürs Schreiben, für Texte, möglicherweise für ein neues Buch? Ist irgendwas passiert in Ihrem Leben, das Ihnen so eine Inspiration gegeben hat?
Also ich überlege jahrelang, was das nächste Buch wird, während ich schon das alte schreibe. Manchmal stoße ich auf einen Stoff und denke, das muss ich eines Tages machen. Zum Beispiel zu meinem Pfarrerroman Gottesdiener, das wusste ich schon als Schülerin, als ich noch gar nicht wissen konnte, dass ich Schriftstellerin werde, aber schon als Schülerin stieß ich auf diesen Stoff und dachte, das muss ich eigentlich eines Tages machen. Oder dass ich über Justiz schreiben werde, wusste ich als junge Studentin, da traf ich schon einen Richter und dachte, ein Roman über Justiz, das wär's. Er hat so viele Themen, so viele Ebenen, so viele ganz menschliche und so viele hochabstrakte. Das ist wunderbar komplex. Und so weiter und so weiter und so weiter. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, Stoffe zu finden, weil man nicht mehr die Kraft hat, die umzusetzen. Das ist ja eine sehr schwere Arbeit. Man muss sich sehr weit öffnen, sehr stark schwingen, assimilieren den Stoff, eine Form finden, einen Tonfall finden. Und bei mir kommt leider hinzu, dass ich eine chronische Krankheit habe, die sich schon seit ungefähr 15 Jahren ziemlich bemerkbar macht. Ich merkte, wie meine Kraft nachlässt und meine Leidenschaft nachlässt. Dann habe ich auch überlegt, soll ich überhaupt noch? Und die große Furcht aller alten Schriftsteller ist ja das sogenannte Alterswerk, dass man es zwar drauf hat, also Worte zusammenzufügen und etwas, das irgendwie angenehm und professionell klingt, aber eigentlich ohne inneres Leben ist.
Also bitte kein Alterswerk, sondern lieber
Nein, ich bin sehr froh, dass es kein Alterswerk geworden ist, aber das weiß man ja vorher nicht. Ich habe geschrieben und geschrieben, es war wahnsinnig langweilig. Ich las es dann, dachte, wie kann man so langweilige Sachen schreiben? Ich muss es doch lassen. Und so viel Versuchen, ich habe 6 Jahre gebraucht. Im allerletzten Jahr fing es plötzlich an zu blühen und ist, glaube ich, ein lebendiges und beseeltes Buch geworden.
Also Sie sprechen über Ihr jüngstes Buch Orion. Ja. Inwieweit würden Sie sagen, ein typisches Morsbach-Buch?
Ja.
Inwieweit? Warum?
Viele Personen, viele Geschichten, die sich ineinander flechten. Also sozusagen ein Gewebe des Lebens. Ein Gewebe des Lebens und es ist gedankenreich, würde ich sagen. Mhm. Es ist ein Thema, das mir am Herzen liegt, nämlich das Leben mit Literatur. Es sind sehr interessante Geschichten und Charaktere, keine Klischees, sondern ganz lebendige, komplexe, zum Teil sehr problematische Geschichten, Menschen, Schicksale und eine gewisse Ohnmacht der Heldin natürlich, die gar nichts begreift, weil das Leben unbegreiflich ist, aber eben trotzdem toll, spannend. Und dann muss ich noch sagen, hat es sehr viele humoristische Elemente. Also man kann viel lachen, sagen alle, die es bisher gelesen haben.
So ist es auch. Es geht in diesem Buch um eine Frau, die Protagonistin ihres Buches, Nora, eine junge Frau, die man begleitet an Stationen ihres Lebens. Sie ist Studentin, sie wird dann Lehrerin für Deutsch und Geschichte an einem bayerischen Gymnasium, lernt einen Mann kennen, bekommt ein Kind, wird geschieden, muss dann später wegen Nierenleiden die Schule mit 60 verlassen. Was war Ihnen wichtig an dieser Figur? Warum haben Sie sich diese Nora ausgedacht?
Ach, die hat sich irgendwie entwickelt. Die war eines Tages da. Und es war immer klar, dass sie eine Krankheit hat, weil angeregt hat mich tatsächlich ein Deutschlehrer, der einen Herzinfarkt hatte. Und ich habe tatsächlich mit dem Herzinfarkt angefangen und das dann entwickelt und mit Rückblenden. Das hat überhaupt nicht funktioniert, viel zu kompliziert. Und dann, während ich das aber schrieb, machte meine eigene Nierenkrankheit sich bemerkbar, die dann auch zu einem ziemlich dramatischen Nierenversagen führte. Und dann dachte ich, hey, das ist ja mindestens so gut wie ein Herzinfarkt.
Sie haben Humor, ich höre es schon. Also Sie haben diese Figur, diese Nora, deren Leben wird begleitet von der Literatur. Sie liebt die Bücher und sie kommt schon sehr früh mit der Literatur in Berührung auf ungewöhnlichem Wege. Sie hat eine Großmutter. Wollen Sie vielleicht mal da ansetzen, was diese Großmutter macht? Diese unförmige Großmutter, wie Sie schreiben.
Ja, diese Großmutter ist tatsächlich ein Halbporträt meiner eigenen Großmutter. Also ich hatte diese proletarische Großmutter, die in einer armseligen Wohnung lebte und ein bisschen seltsam war. Also in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in der sie 10 Kinder geboren hat und 5 davon aufgezogen. Und die setzte sich nachts auf in ihrem Bett und fing an, Lieder zu singen oder Gedichte zu rezitieren. Und einmal wurde ich als Kind dort untergebracht. Und dann ging diese abendliche Performance los. Und ich war am Anfang natürlich bestürzt und fand es auch ein bisschen peinlich. Aber es hatte eine große Magie, die Szene. Und da war auch schon alles drin. Also einerseits natürlich sehr schöne Gedichte, sehr schöne Lieder. Und andererseits auch abgründig. Und sie rezitierte das mit einer gewissen Wollust, was ich damals gar nicht entschlüsseln konnte. Also ich habe es nie vergessen.
So, und dann ist dieser, so wenn man so will, autobiografische Part eingewandert in Nora, ihre Protagonistin, die über diese etwas geheimnisvollen Gedichte der Großmutter an die Literatur kommt. Welche Rolle spielt dann die Literatur im Weiteren? Es ist ja sozusagen ein Lebensbegleiter für ihre Protagonistin. Wollen Sie es mal erklären?
Naja, sie lernt gern. Sie findet es schön, neue Dinge zu erfahren, sich mit denen zu befassen. Und die Literatur öffnet natürlich immer weitere Fenster in alle Bereiche des Lebens. Also mit der Liebe in dem Sinn kann man am Anfang noch nichts anfangen. Aber dann, wenn man natürlich in einem bestimmten Alter ist, kommt das mit Macht und so weiter und so weiter. Und dann denkt sie auch, sie bildet sich ein, sie kann lernen aus der Literatur, wie sie mit dem Leben umgehen muss. Also zum Beispiel, sie kriegt ein Kind, sie wird schwanger, sie heiratet, kriegt ein Kind. Und vorher fragt sie sich, um Himmels Willen, wie ist denn das? Dann macht sie eine Erfahrung mit der Literatur, mit der sie nicht gerechnet hat, nämlich, dass die Literatur gar nichts darüber weiß, weil sie von Männern geschrieben wurde. Die Männer gebären keine Kinder, kann man ihnen gar nicht vorwerfen. Aber sie schreiben einfach nicht darüber. Und was dann kommt, ist ein Haufen von Klischees und Verzerrungen und so weiter und so weiter. Und sie liest und forscht und dann merkt sie, also die Literatur reicht doch nicht. Also erstens, die Literatur ist täuschbar, ist perspektivabhängig, muss man ja wissen, spricht nicht gegen sie, es ist einfach so. Und dann merkt sie, sie muss sich doch auch ins Leben begeben und in ihrem eigenen Kreis herumfragen. Das ist, und da bekommt sie dann auch eine sehr interessante Geschichte. Und dann macht sie natürlich selber die Erfahrung, das ist nochmal die Potenz von allem. Und alles mischt sich. Oder der Heiratsantrag.
Also sie lernt einen Mann kennen im Archiv. Sie arbeitet im Archiv, jobbt da als Werkstudentin. Und da gibt es dann einen Mann, einen etwas pedantischen Archivar, Dr. Dellendrücker, Archivrat, der sich unter anderem einen Fingernagel des kleinen Fingers lang wachsen lässt, um empfindliche alte Pergamenturkunden besser umblättern zu können. Wir merken schon, es ist ein bisschen skurril, das Ganze, dieser Dr. Dellendrücker, der dann unter anderem auch über die Archivbenutzer sagt, Benutzer sind Beschmutzer, Feinde des Archivs.
Ja.
Diese Archivwelt, wieso hat sie die so fasziniert? Wie kommt das, wieso Archiv?
Naja, ich habe ja mit mehreren Archivarinnen gesprochen. Und alle waren begeistert von ihrem Beruf und sehr temperamentvoll. Niemand hat gesagt, um Gottes Willen, die vielen Papiere und langweilig. Also das ist, man ahnt es nicht, aber wie viel Leben allein aus dem Gedanken eines solchen Archivs entspringen kann.
Warum der Titel Orion? Viele denken an Raumpatrouille Orion.
Das ist gewissermaßen das Firmament der Literatur, die über dem normalen Leben schwebt. Das ist ein Aspekt. Und dann gibt es noch den Sohn, der für die Sterne schwärmt und gelegentlich versucht die Eltern zur Entscheidung, er versucht sie zur Vernunft zu bringen, indem er sagt, schaut doch mal die Sterne an. Das ist bedeutend und das sind Maßstäbe. Die kleine Erde ist ja gar nichts und da sollte man sich nicht aufregen, sondern...
Es hilft aber nichts, die Scheidung schreitet voran. Nichts. Da hilft der Sternenhimmel auch nicht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft...
Petra Morsbach. Theater war eigentlich eine Kapitulation.
Ja, denn beim Theater war sie als Dramaturgin, bevor dann spät ihre Karriere als Schriftstellerin begann. Wir gehen aber jetzt noch weiter zurück. Geboren am 1. Juni 1956 in Zürich in der Schweiz. Ihr Verhältnis zu ihrer Geburtsstadt?
Ja, es gibt praktisch keins. Ich war da 7 Jahre und meine Eltern wohnten in einem Vorort von Zürich. Den habe ich als, sagen wir, so leidlich idyllisch im Kopf. Also das war eine, damals sagte man Hochhaussiedlung, vielleicht 5-stöckige moderne Neubauten damals. Und am Waldrand, das war das Wichtigste. Mhm. Und es war eine friedliche Atmosphäre. Ich fühlte mich geborgen. Und nach Zürich runter bin ich ganz selten gefahren. Zürich liegt ja in einem Kessel, ne? Also im Seekessel. Und ab und zu sind wir da runtergefahren. Vielleicht 5 Besuche erinnere ich. Und als ich 7 war, zogen meine Eltern zurück nach Deutschland, wo sie auch herstammten. Und leider habe ich auch das Schweizerdeutsch verlernt. Das Sprachgedächtnis setzt ja, glaube ich, erst mit 9 oder 11 ein. Und vorher vergisst man es, als hätte man es nie gesprochen. Schade.
Was haben denn Ihre Eltern gemacht in der Schweiz?
Meine Mutter war Ärztin und mein Vater war Patentanwalt. Wegen ihm waren wir dort. Also er war Ingenieur und hatte Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Und er fand einen in Zürich. Meine Mutter als Ärztin fand natürlich überall was. Deswegen musste sie immer mitziehen.
Und dann ging es erst ins Rheinland und dann nach Oberbayern.
Genau. Ja, mein Vater fand eine neue Anstellung. Und dann war er 2 Jahre lang Angestellter in der Gegend von Düsseldorf, sagen wir mal. Wir wohnten wieder auf dem Dorf, finde ich für Kinder herrlich. Und dann beschloss er, sich selbstständig zu machen als Seilbahnbauer. Und da musste man natürlich dahin, wo Berge sind. Und so kamen wir nach Süden.
Vom Patentanwalt zum Seilbahnbauer? Unglaublich. Und was für eine Seilbahn hat er gebaut? Ist da irgendeine noch im Betrieb?
Also die Blombergbahn in Bad Tölz, die hat er gebaut. Und
wirklich?
Vielleicht bestehen noch ein paar andere. Ist natürlich alles jetzt 40, ja. 50 Jahre her. In Bodenmais steht noch eine. Ja, also er wollte selbstständig sein. Er ist ein kreativer Mensch auf seine Weise, ein Bastler, ein handwerklicher Mensch, der gerne selber anpackt. Und das hat ihm alles gelegen.
Sie sind eins von einem Zwillingspaar.
Ich hatte einen Zwillingsbruder, der ist aber vor langer Zeit bereits gestorben.
Ja. Und was war das für ein Leben als Zwilling, als Kind?
Das war gemütlich. Ich weiß, wir lagen immer in der gleichen Wiege, natürlich verknäult. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Hat sich später fortgesetzt.
Und auch später als Kind, man hat ja immer jemanden, der ist gleich alt. Der hat das Leben am gleichen Moment angefangen zu sehen.
Naja, Mädchen entwickeln sich etwas schneller als Buben und das habe ich schon gemerkt. Ich habe ihn als jünger empfunden, meinen Bruder. Er ist auch eine Stunde jünger, aber er war, solange ich heranwuchs, eigentlich mein jüngerer Bruder.
Was war denn Ihr Traumberuf als Kind?
Schriftsteller.
Schon als Kind?
Naja, als Kind hatte ich noch keinen Traumberuf, da denkt man nicht an Berufe. Aber ich habe sehr früh lesen gelernt. Es gab Bücher bei uns zu Hause und ich versuchte, die Buchstaben zu entziffern und schrieb sie ab und schrieb Worte ab. Und also irgendwie, ich konnte schreiben, bevor ich in den Kindergarten kam.
Ja, und diese Welt der Literatur, was waren die ersten Bücher, die Sie so elektrisiert haben?
Also die erste Literatur war tatsächlich die Ilias. Aber die habe ich nicht gelesen, sondern meine Mutter hat sie uns erzählt. Und das ist ja eigentlich auch ein grauenhaftes Buch, das hält man kaum aus. Das ist so fatal und gleichzeitig so tief. Und ich dachte, also es hat mich sehr gefesselt und auch erschreckt. Aber das war der stärkste Kindheitseindruck. Und dann Grimms Märchen waren auch dabei, da gibt es ja auch sehr harte. Da stößt man mit dem zusammen, was einen erwartet und wofür man innerlich vorbereitet ist vielleicht. aber kann es noch überhaupt nicht bewältigen. Das ist ein großer Anreiz für Entwicklung auch.
Also das heißt, Sie haben nicht die gemütliche Bullerbü-Pippi-Langstrumpf-Runde gedreht, sondern gleich mitten rein ins Geschehen.
Meine Schwester las so ein Zeug und ich habe immer mitgeraucht sozusagen und dachte, Himmel, ist das langweilig.
Also bei Ihnen muss es schon ein bisschen dramatischer zugehen. Wie waren Sie in der Schule?
Ja, ich war am Anfang sehr gut und dann sehr schwankend. Und ich hatte, das kann ich jetzt gleich sagen, ich hatte Gott sei Dank einen ganz schlechten Abiturdurchschnitt. Eigentlich sollten wir alle Ärzte werden und ich hätte das auch gemacht aus Einfallslosigkeit, aber meine Noten waren zu schlecht. Und das würde ich im Nachhinein als mein Glück bezeichnen.
Glück wieso?
Ja, weil ich keine Ärztin wurde, sondern Künstlerin.
Also es war klar, mit dem Schnitt gehen auch andere Optionen nicht. Es blieb nur noch das Künstlerdasein, oder wie?
Naja, das war so eine Anziehung und gleichzeitig eine Furcht. Denn es ist natürlich ein bürgerlich wahnsinnig gefährlicher Beruf, sagen wir mal, der das Scheitern eigentlich inbegriffen hat. Und dass man das schafft, das schien mir lange Zeit gar nicht im Bereich des Möglichen. Und dann irgendwie ist es so gekommen. Ich weiß nicht wie. Ich hatte sehr viel Glück.
Aber überhaupt der Weg dahin, also quasi neben der Literatur, was waren denn Dinge, die Sie so geprägt haben in Ihrer Jugend? Also wenn man mal so rechnet, als Sie 16 waren, fand Olympia in München statt. Es war die Zeit des Glamrock, Suzy Quattro, Sweet Slade. Rocker waren unterwegs, Ölkrise, die RAF. Was waren denn Dinge, die Sie so bewegt haben als Jugendliche?
Ja, das habe ich schon alles mitbekommen. Da dachte ich, oh, das Leben wird kompliziert. Also gut, Gott sei Dank bin ich noch geschützt. Aber die ganz starken Erlebnisse, das waren Kunsterlebnisse. Eines meiner stärksten Erlebnisse überhaupt, Schicksal entscheidend, war die Bekanntschaft mit einer Oper. Mhm. Boris Godunov von Modest Mussorgsky. Das war so ergreifend und so tief und so weise. Ich habe gar nicht gewusst, dass Oper das überhaupt kann. Und das ist tatsächlich die einzige Oper, die das auch in diesem Maße kann. Oper ist ja meistens Kitsch und Überschwang. Und das ist auch schön, braucht man auch. Aber ich dachte, das, was da möglich ist, das ist ja das Größte überhaupt. Und ich wollte Russisch lernen, ich wollte in Russland studieren, ich wollte Regisseurin werden und Boris Godunov inszenieren und alles das, also bis auf die Inszenierung von Boris Godunov, habe ich auch geschafft. Also ich lernte Russisch, ich ging nach Russland, ich studierte an der Theaterakademie in Leningrad. Eine enorme Bereicherung, auch in sprachlicher Hinsicht, darauf komme ich gleich, falls Sie es wissen wollen. Aber ich habe ganz nebenbei dort eine Frau kennengelernt, die das Vorbild für meinen ersten Roman wurde. Mit einem unglaublichen Schicksal, wie sich das keiner vorstellen kann. Und ich dachte, daraus müsste man einen Roman machen. Und dann habe ich lange, lange darüber nachgedacht und viele Jahre später ist er tatsächlich entstanden.
Hier ist Bayern 2 mit unserer Talksendung 1:1, heute mit Petra Morsbach, vielfach preisgekrönte Schriftstellerin. Wir haben schon gerade darüber geredet, ein schlechtes Abitur, keine Möglichkeit, wie die Mutter auch Ärztin zu werden. Stattdessen eine Fächerwahl, ich glaube Theaterwissenschaft, Psychologie und Slawistik, wo man sich fragt, wo soll denn diese Reise hingehen?
Ja, also Theaterwissenschaft war mein Hauptfach. Ich wollte ja in die Regie, das gab es damals nicht. Später entstand, während ich studierte, entstanden an mehreren Städten Deutschlands Regiestudiengänge. Aber als ich anfing, gab es das nicht. Und da brauchte ich zwei Nebenfächer. Wiederum ein Glück. Sehr oft hatte ich einfach das Glück, dass ich nicht bekommen habe, was ich wollte. Ne? Denn von der Regie hätte kein Weg nach Russland geführt. Also ich brauchte zwei Nebenfächer, also Germanistik wollte ich nicht. Dann habe ich zuerst Romanistik versucht, interessierte mich aber nicht. Die Literatur interessierte mich nicht, was nicht gegen die Literatur spricht, einfach Kompatibilität. Und dann habe ich mich getraut mit der Slawistik. Am Anfang dachte ich, Russisch ist zu schwer, ist aber gar nicht schwer eigentlich. Und das ist eine so schöne Sprache, das ging dann wie von selbst.
Ja, und dann hat sie der Weg tatsächlich nach Leningrad geführt. So hieß das damals noch, St. Petersburg, und zwar im Jahr 1981, das heißt in die alte Sowjetunion. Also wie mutig war das damals, dorthin zu gehen? Es war die Zeit des Kalten Krieges, Brezhnev war an der Macht.
Ja, es war nicht dämonisch oder furchterregend, das System damals. Es war eigentlich im Kollabieren, marode durch und durch. Und es war natürlich sehr hart, ein sehr hartes Leben dort. Man wurde sehr schwer geprüft, dass man dieses Stipendium überhaupt bekam. Es gab nicht so viele Aspiranten wie Plätze. Mhm. Also Stipendien kann man gar nicht sagen. Oder es war für Austauschwissenschaftler. Man brauchte einen Universitätsabschluss mit mindestens 2. Und zwar gut dotiert. Aber es wollten gar nicht viele Menschen. Und dann wurde man trotzdem sehr hart geprüft. Unter Stress, eine große Jury in Bonn, da musste man extra hinfahren. Die redeten in 2 Sprachen auf uns ein, in Russisch und Deutsch, fast gleichzeitig. Und wir gerieten in Stress, ich auch. Und dann später stellt sich heraus, das ist sozusagen, also nicht die Russischkenntnisse sind das Kriterium, sondern die Stressresistenz.
Ein Stresstest quasi.
Weil das Leben dort unglaublich hart war, für unsere Welt, unglaublich hart. Also die armselige Unterkunft, die Schwierigkeit, sich überhaupt Essen zu beschaffen, die langen Schlangen, in denen man steht, um eine Tüte Kefir zu bekommen, die große Aggressivität im Alltagsleben, wie man da so angeschrien und herumgeschubst wird, nicht ich, sondern alle, eine große Aggressivität gegeneinander. Auf der anderen Seite die große persönliche Herzlichkeit in dem Moment, wo man privat eindringt, und eine hervorragende Ausbildung, von der ich bis heute profitiere.
Wie kam das denn bei beispielsweise Ihren Eltern, Ihren Freunden an, Ihren Freundinnen, als Sie gesagt haben, ich gehe jetzt in die Sowjetunion?
Ja, das hat niemand verstanden, ganz einfach. Aber es hat mir auch niemand reingeredet, weil alle offenbar den Eindruck hatten, ich mache sowieso, was ich will.
Haben Sie ja auch. Also gut, das heißt, in eine andere Welt eingetaucht. Man muss trotzdem zur Erklärung auch sagen, es war hier die Zeit der Friedensbewegung hier. Es ging damals um die Stationierung der Pershing-Raketen der Amerikaner gegen die SS-20, glaube ich, hießen die Raketen der Russen, der Sowjets. Also ein sehr, wie soll man sagen, aufgeheiztes Klima auch. Und dann gehen sie nach Russland, in die Sowjetunion.
Ja, davon merkte man dort fast nichts. Also es gab zwar dieses verordnete Pathos und den verordneten Patriotismus, aber die Leute berührte das alles nicht. Also das habe ich gesehen. Die Menschen sind genau wie wir im Grunde. Und wenn die Verhältnisse schlecht sind, also in der DDR waren sie ja genauso misslaunig wie in Russland, nicht ganz so brutal, aber das System tut den Menschen nicht gut. Es bewegt sie die gleichen Sachen wie überall. Sie verarbeiten nur die Systembedingungen und versuchen, sich da irgendwie durchzuschlängeln. Und im Grunde, das war mein Gefühl, sind sie wirklich ganz genau wie wir.
Sind Sie denn eigentlich überwacht worden dort? Hat jemand auf Sie geschaut, was Sie da so machen?
Das weiß ich nicht. Also später hatte ich, also mein langjähriger Lebensgefährte war ein Ossi, der sagte, selbstverständlich wurdest du überwacht, aber falls, dann wurde es nicht bemerkt. Ich hatte noch mal Glück, weil ich Studentin, Aspirantin hieß das damals, des Theaterinstituts war und nicht der Universität. Also die Universität hatte ein eigenes Wohnheim für Ausländer, für Westausländer. Da war jeder in einem Zimmer mit einem ganz treuen Sowjetstudenten. Und die Pforte protokollierte genau, wer da kam und ging. Und die Russen hatten eine Scheu. Und bei mir war es dieses chaotische Theaterinstitut, sehr ärmlich. Studenten aus allen Ländern der Republik, von Wladiwostok über die Ukraine damals noch natürlich, ja, bis nach Murmansk. Alle Völker waren da und redeten auf Russisch. Das hatte für mich was sehr Schönes. Und wir haben uns vollkommen unbefangen unterhalten. Ich wurde nicht überwacht. Die Kollegen hatten Vertrauen in mich. Ich habe wunderbare Kontakte geknüpft, ohne die ich meinen Roman nicht hätte schreiben können. Also falls ich überwacht wurde, war das dermaßen locker, dass ich meiner Wege gehen konnte.
Was würden Sie sagen, haben Sie da fürs Leben gelernt?
Fürs Leben habe ich gelernt, wie gefährlich es ist, jede Art von geistiger Regelung. Also wenn man gezwungen wird, das eine zu sagen und das andere zu denken. Das merkte ich zum Beispiel an meinen Kollegen. Ich war in der Regieklasse. Und bevor man was inszenieren durfte oder vorschlagen, ein Regiekonzept überhaupt erarbeiten durfte, wurde man gezwungen, ein bestimmtes Schema einzuhalten. Und zwar römisch 1, das Ziel des Stücks. Mhm. Und die Formulierung musste immer beginnen mit Kampf für. Also die Idee war, ein gutes sozialistisches Stück hat ein sozialistisches Ziel, und wenn es kein Ziel hat, ist es bourgeois und man muss es nicht spielen. Und sie wussten, dass es Quatsch ist, aber sie mussten das schreiben, sonst hätten sie diese Ausbildung nicht machen müssen. Und sie mussten eigentlich die ganze Zeit etwas anders sagen, als sie dachten. Das hat mich auch interessiert, dieser Aspekt. Und ich habe gemerkt, eigentlich eine Verstörung, man kann sich davon kaum frei machen. Das Gehirn wird gequält durch diesen Zwiespalt. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, Unaufrichtigkeit ist seelenzerstörend.
Und dieses erste Buch hat ja damit zu tun mit Ihrer Zeit in der Sowjetunion.
Genau, da habe ich aber, glaube ich, 4 Jahre dran geschrieben, was sehr wenig ist bei einem Buch von 600 Seiten. Aber es hat auch gedauert. Also ich habe angefangen, sagen wir mal, mit 35 und als ich 39 war, ist es erschienen.
Was hat das denn ausgelöst, als Sie dann mit knapp 40 Ihr erstes Buch in der Hand gehalten haben? Eigentlich ja ein Lebenstraum, wie Sie gesagt haben.
Ja.
Wie hat sich das angefühlt, das Buch?
Das hat sich angefühlt, es war mal sehr schön, es in den Händen zu halten. Leider ist es gleich in Klagenfurt durchgefallen.
Beim Bachmann-Preis? Ingeborg
Bachmann. Bei diesem Lesewettbewerb. Ja. Und dann merkte ich, was auch so passieren kann in der Literatur. Dass man, es war ein wirklich großes und tiefes und sehr amüsantes Buch, sehr reiches Buch. Und es wurde als niedrig eingestuft damals, ist aber seitdem ununterbrochen auf dem Markt. Aber damals wurde es für zu leicht befunden. Da merkte ich, wie schwer es ist. Vorher habe ich mir natürlich eingebildet, so wie jeder, Qualität setzt sich durch. Also es war meine erste Erfahrung, Qualität setzt sich keineswegs durch oder jedenfalls nicht durch sich selbst, sondern da gehören noch etliche Zusatzvorgänge hinein.
Und plötzlich ist es Abend, heißt das Buch übrigens.
Plötzlich ist es Abend, das ist eine Zeile aus einem Gedicht. Darf ich das kurz aufsagen?
Bitte.
Ganz kurz, 3 Zeilen. Jeder steht allein auf dem Herzen der Erde, durchdrungen von einem Strahl Sonne, und plötzlich ist es Abend. Das ist von Salvatore Quasimodo, einem italienischen Lyriker.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Petra Morsbach. Mussorgsky prägte ihr Leben.
Ja, wir haben vorher schon gehört, Mussorgsky, diese Oper, die Sie gehört haben von Mussorgsky, die Sie letztendlich ja am Ende auch in die Sowjetunion gebracht hat. Die meisten kennen Bilder einer Ausstellung von ihm. Was muss man noch wissen über diesen russischen Komponisten, der nur 42 wurde?
Also er war nicht nur originell, er war genial. Also er hat eine Oper über das Schicksal des russischen Volkes geschrieben, die im Grunde bis heute gültig ist. Also ein großes Volk, das verelendet ist, ein Zar, der wie alle Mächtigen die Macht sehr liebt und deswegen Morde begeht und dann anders als in Wirklichkeit ein schlechtes Gewissen hat. Und dann viele Personen und alle werden eine große Großzügigkeit gegenüber den Menschen. Also von der Wirtin bis zum Bojaren, bis zum Zaren. Das Volk, das nicht eine Masse ist, sondern aus Individuen besteht, mit ganz lebendiger Sprache, einer Alltagssprache, die noch heute gesprochen wird. Viel Humor, viel Weisheit, viel Tiefe. Und das fragt man sich, ein armer Komponist, also ein verarmter Adliger, wurde durch die Aufhebung der Leibeigenschaft interessanterweise arm. Aber sonst war der Sohn eines kleinen Gutsbesitzers und ist dann als Alkoholiker, als schwerer Alkoholiker zuerst heruntergekommen und dann gestorben. Man fragt sich überhaupt, wie in einem so chaotischen Leben so ein gewaltiges Werk geschrieben werden konnte. Es gab ja in dem Sinn bis ins 19. Jahrhundert gar keine russischen Opern. Und plötzlich geht das los, eine schöpferische Explosion, auch in der Literatur. Aber innerhalb dieses entstehenden Kosmos Mussorgsky wirklich als Titan.
Sie haben ja diese große Liebe da entwickelt zur Literatur, zur Musik, die in der Sowjetunion, in Russland entstanden ist. Wie geht's Ihnen heute, wenn Sie auf Russland blicken?
Oh weh.
Ja, oh weh.
Oh weh. Sehr traurig. Ganz fatal. Und sehr gefährlich natürlich, sehr beunruhigend natürlich, nicht nur was Russland angeht, sondern die Rückkehr des Autoritarismus überall und wie schwer es geworden ist, das loszuwerden. Also als ich Studentin war in Leningrad, da dachte ich noch früher, irgendwann brachen die Systeme zusammen. Aber jetzt mit dieser Überwachung und diesem Mördergriff wird man das nie wieder los. Das war ein Irrtum, Gott sei Dank. Also man wurde es los, aber dann kam was noch Schlimmeres. Und jetzt ist es unaussprechlich schlimm und niemand sieht das anders. Also was heißt, niemand sieht es anders? Was immer ich höre, sehen es alle genau so in Russland. Das ist das, was ich höre aus dem Iran. Die Leute hassen die Mullahs, aber sie können einfach nicht mehr raus. Die Brutalität ist unermesslich dieser Regimes. Niemand will weg von der Macht. Es ist fast unmöglich, Regimes von der Macht zu trennen, selbst wenn man die Köpfe abschießt, so wie Trump das im Iran gemacht hat. Und sogar bei uns gibt es Leute, die so ein System irgendwie schick finden und mit autoritären Staatsformen liebäugeln. Das ist für mich ganz furchterregend.
Nun ist ein Motiv Ihrer Literatur immer der Mensch, ganz klar. Es geht sehr, sehr viel um Menschen und um Menschen, die mit Institutionen zu tun haben. Mal ist es die Kirche bei Ihnen, in einem Buch ist es dann die Oper, also so quasi die Kultur oder die Justiz. In diesem Fall ist es ja quasi der Staat. Also was machen Sie sich gerade für Gedanken über die Welt, so wie sie sich gerade entwickelt?
Das weiß ich nicht.
Anders gefragt, wie groß ist Ihre Sorge?
Also es geht eigentlich nicht um die Institutionen, sondern um die Ideale, die über den Institutionen stehen. Mhm. Also das ist eben der Glaube und das ist die Gerechtigkeit und das ist die Kunst und das ist der Kommunismus, der ja auch ein Ideal war. Und dann frage ich mich, was passiert in der Praxis? Und das sind ja Brüche ohne Ende. Also der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt, wie schon Kant sagte. Alles wird sofort krumm und die Menschen gleichen das irgendwie aus, indem sie einen Teil verleugnen und sie schlagen sich herum und sie mühen sich und das ist alles dramatisch und zum Teil fatal, aber auf irgendeine Art, die ich mir nicht erklären kann, hat das Ganze eine Magie und einen Reichtum.
Also ist es möglicherweise auch, so schlimm es ist, auch eine Welt, die auch Kultur wiederum in sich hervorbringen kann, weil auch Widerstand entsteht und Reibung entsteht?
Genau.
Jetzt ist gerade Geburtstag, 70. Wie geht's Ihnen jetzt mit dem Älterwerden?
Kein Problem. Also mein Problem sind meine diversen Krankheiten. Die sind natürlich verbunden mit dem Alter. Also sie stoßen auf eine größere Schwäche als früher. Aber es ist eben so.
Man merkt, es arbeitet in Ihnen. Und ich glaube auch, da ist doch bestimmt schon wieder was, an dem Sie arbeiten.
Nein. Nein, ich bin jetzt erstmal sehr müde. Ich bin froh, dass dieses Buch erschienen ist. Es ist jetzt auch interessant zu sehen, was sich daraus entwickelt.
Orion, Ihr letzter Roman, Ihr jüngster Roman.
Ja, und um Gottes Willen, nein. Das ist eine unheimlich harte Arbeit. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich mich mit nichts Neuem beschäftigen muss.
Aber Sie haben ja vorher gesagt, es war Ihr Traumberuf, Schriftstellerin zu werden. Ja. Und das ist es auch nach wie vor.
Naja, ich bin jetzt 70 und da kann man ja auch in Rente gehen.
Kann man denn als Schriftstellerin in Rente gehen? Oder eigentlich dann doch nicht?
Ich glaube, alle Leute können in Rente gehen. Und es bringt nichts, um jeden Preis noch weitere Bücher zu produzieren. Die müssen eine große Beglaubigung in sich haben. Da braucht man erstmal eine starke Inspiration, eine neue Erfahrung, die einen sehr bewegt. Und dann kann man weitersehen. Aber das Produzieren um des Produzierens willen muss ich nicht mehr, habe ich auch mal gemacht, weil ich mich ernähren musste. Aber jetzt, Gott sei Dank, dieser Zwang ist entfallen.
Gibt es denn irgendwas, was Sie über all die Jahre Ihres Lebens getragen hat? Irgendein Gedanke, irgendeine Weisheit, die Sie durchs Leben begleitet hat? Vielleicht ist es auch ein bestimmtes Buch, ein Spruch, ein Gedicht?
Naja, es gibt viele Bücher. Also ich denke, Bücher stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Also in meinem Buch vergleiche ich mal die Begegnung mit Schriftstellern mit einer Party. Man trifft interessante Menschen und man unterhält sich mit denen. Also sie erzählen einem was. Aber je mehr ich selber mitbringe an Erlebnisbereitschaft und Nachdenkbereitschaft, desto mehr kommt auch von denen zurück. Und die einen sind interessant für einen Abend, weil sie exzentrisch sind oder obsessiv oder was auch immer. und die anderen sind genau die, die ich immer brauchte, die genau das sagen. Manche, da ist man froh, dass man sie los ist, aber man vergisst sie trotzdem nicht und so weiter und so weiter. Also das ist immer sehr schön und jedes Mal, wenn ich ein Buch lese, von dem ich erfüllt bin, bin ich glücklich.
Das ist immer so geblieben und das wird auch immer so bleiben. Das ist immer
so geblieben, auch jetzt.
Petra Morsbach war das, unser heutiger Gast, vielfach preisgekrönte Schriftstellerin, Essayistin. Ihr neuester Roman heißt Orion und ist gerade eben erschienen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute.
Danke Ihnen.